Government is lying again. Media is acting insane. Wake up and clear your brain. Seid gegrüßt, liebe Hörer. Ich bin Simon am Mikrofon und habe hier ein bisschen improvisiert in Ermangelung eines Jingles für diesen Podcast. Ja, ich weiß, das gehört dazu. Da sollte ich schleunigst was finden, aber fürs vorübergehend reicht das ja auch, dass ich mir hier den alten Aufwachen-Jingle selber gesungen habe. Und ich will nochmal auf die letzte Folge zurückkommen. Okay, ja, was es zur letzten Folge zu sagen gibt, ist ganz einfach, dass ich mich da ein bisschen außerhalb der Welt fühle mit meinem Standpunkt, auch wenn ich noch gar nicht die Chance hatte, die Folge zu veröffentlichen. Ja, aber trotzdem, der Gedanke, dass ich solche Gedanken aussprechen kann in diesem Podcast, der stellt mich doch in so einen Widerspruch zu meiner Umwelt. Das spüre ich ganz klar hier in Europa, hier in Deutschland. Aber das ist ja nicht schlimm, nur so ein gewisses dumpfes Gefühl hinterlässt das schon bei mir. Aber ich wollte das ja auch genau so, um das herauszufinden. Wie kann man so schockierend sein? Und nochmal die Folge zuvor, die Folge 9, die war auch schockierend, auch noch nicht veröffentlicht, aber das wird nachgeholt, sobald mein Konto wieder freigegeben ist bei Podigy. Da gibt es noch ein paar Unstimmigkeiten im formalen Bereich. Zahlungen wurden versäumt, aber das klärt sich dann hoffentlich. Diese Folge 9 über Beininger, den Koitus, die Frau, das war schockierend, aber ganz ehrlich, niemals kann das so schockierend gewesen sein wie Folge 10 mit Trump. Daher muss ich da noch weiter nachbohren. Es ist noch lange nicht alles gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass ich da auf der richtigen Fährte bin. Ja, die grundlegende Erkenntnis ist doch ganz einfach, dass der große Andere nicht existiert. Diese große Beurteilungsinstanz, die da über unser Leben richtet, die existiert nicht. Und daher muss ich auch keine Angst haben, wenn ich jetzt diesen Podcast veröffentliche, dann wird das keine Konsequenzen haben. Zumindest wenn ich nicht an den großen Anderen glaube und daran, dass ich da so beobachtet und beurteilt wären. Aber natürlich an euch glaube ich schon, liebe Hörer, dass ihr mich da hört und ihr seid eben nur kleine andere, ja, das ist schön, aber keiner von euch ist natürlich dieser letztinstanzliche Richter, wie das beim großen anderen der Fall wäre. Mir geht es ja nur darum, dass dieser Gedanke, Trump zu verteidigen, ist so absurd, ja, und vor allem, wenn ich das hier auf einer wirklich philosophischen Ebene mache, ist das dann nicht eigentlich noch schlimmer, als wenn irgendein ungebildeter Trump-Wähler in Pennsylvania einfach Trump ankreuzt, aber sich keine Gedanken macht. Aber ich mache mir ja Gedanken und komme trotzdem zu diesem furchtbaren Schluss, dass ich Trump wählen will, ihn so gern wählen würde, wenn er auf meinem Wahlzettel stünde. Nee, das könnte man so interpretieren. Es ist ja viel schlimmer, was ich hier treibe. Aber wie gesagt, darum nur der Verweis auf den großen anderen. Dass dieser Podcast genau sich um den Kampf dreht, um die Frage, gibt es den großen anderen oder können wir uns irgendwie von dieser Vorstellung befreien, was nicht so leicht fällt und was deshalb ein Kampf ist, der noch über mehrere Runden gehen wird. Aber jede Podcast-Folge ist da schon ein Schritt in die richtige Richtung. Gut, die letzte Folge, ja, die war ganz okay meiner Meinung nach, aber es geht natürlich immer noch mehr. Was mir gefehlt hat, war ein Gedicht von Will Beck. Da habe ich mich erinnert, das war doch schon mal gute Tradition hier im Podcast. Deshalb hier lese ich zum Einstieg ein Gedicht vor. Michel Will Beck, Konfrontation. Und wessen Fehler ist es denn, dass wir so viel Liebe brauchen? Wenn wir uns nun mal durchaus nicht anpassen wollen an dieses Universum generalisierter Transaktionen. das wir so dringend übernehmen sollten, nach Meinung der Psychologen und all der anderen. Und wessen Fehler ist es denn, dass wir so viele Träume brauchen, wenn ein noch nicht bestimmtes Teilstück unserer Psyche sich ein für alle Mal nicht zufrieden geben will mit einer harmonischen Bewirtschaftung unserer aufgelisteten Triebe, vieren oder fünfen höchstens? Und wenn wir es nötig haben, an etwas zu glauben, das größer ist als wir, das uns voranzieht und in dem man sich zugleich ausruhen kann. Wenn wir ein absolut nicht quantifizierbares Glück benötigen, eine innere Kraft, die in uns keimt und sich nicht um Unvorhersehbares schert, die sich in uns entwickelt und unserem Dasein einen unveräußerlichen Wert verleiht, einen Nutzen und einen Sinn, wenn wir es zugleich auch nötig haben, uns schuldig zu fühlen, gedemütigt und unglücklich, weil wir nicht mehr sind, als wir sind, wenn wir wirklich das alles brauchen, um uns als Menschen zu fühlen, was sollen wir tun? Es ist Zeit, locker zu lassen. Das war ein schönes Gedicht von Houellebecq. Ich möchte da nur noch mal an den Beginn der vorigen Folge erinnern, wo ich ja auch gesagt habe, ich wollte eine Meditation machen. Ja, Meditation, da meinte ich nur, dass man so in sich geht, dass ihr Hörer euch da auch mal diese Frage stellt, die ich mir stelle. Aber da ging es ja auch genau darum, man will sich schuldig fühlen und unglücklich, weil man nicht mehr ist, als man halt ist und weil man halt so in diesem Alltag gefangen ist. Und das habe ich damit gemeint, wenn ich nicht podcaste. All die vergangenen Wochen dieses Jahres, in denen ich nicht gepodcastet habe, dass ich das dann so als verlorene Zeit empfinde. Okay, Podcasten ist hier eher nur ein Platzhalter, dass ich irgendetwas Sinnvolles mache, aber halt nicht einfach nur dem Alltag folgen und einfach nur sich nach der Arbeit ausruhen und sagen, okay, es ist jetzt Zeit, locker zu lassen. Ich beschäftige mich nicht mehr mit etwas Neuem, sondern lass mich einfach irgendwie unterhalten. Es ist genau dieses Dilemma, das Houellebecq hier zum Ausdruck bringt. Wir wollen ja auch unglücklich sein. Aber das andere Thema des Gedichts ist ja, wir wollen doch auch glücklich sein. Wir brauchen jemanden, an den wir glauben können. Wessen Schuld soll das sein, dass wir so viel Liebe brauchen? Also wir brauchen Liebe, nicht unbedingt Liebe in einer Paarbeziehung, auch sonst ist Liebe zu Gott, von Gott oder von und zu einem Staatsführer. Warum nicht? Wessen Schuld ist es also, dass wir all das brauchen, diese Liebe und diese Träume vielleicht von einer besseren Welt, von einer Welt, in der es wirklich rational zuginge und ja, unsere Staaten so funktionieren würde, nach Ordnung der Vernunft. Ja. Unsere Staaten, aber auch unser soziales Leben, alles egal. Ich wollte hier gar nicht dieses Gedicht interpretieren, einfach diese Frage ist so kraftvoll. Wessen Schuld ist das, dass wir so viel Liebe brauchen? Dann ist mir aber hier dieses andere Buch von Pfaller in die Hände gefallen, der hier auch schon mal Thema war, aber ich weiß gar nicht mehr, was genau wir hier behandelt hatten im Podcast. Hier ist jedenfalls sein Buch vor mir, Robert Pfaller, Wofür sich zu leben lohnt. Elemente materialistischer Philosophie. Und ich weiß gar nicht, was ich da vorlesen soll, aber die eine Stelle, ja, da habe ich halt schon hingeschrieben, extra hier habe ich hingeschrieben, Trump, weil das schien mir irgendwie in Beziehung zu stehen, aber deshalb steige ich mal mit dieser Stelle ein, aber es gibt noch viele andere, die man wirklich hier nochmal ordentlich durchgehen muss im Podcast. Pfaller beginnt hier im Kapitel 5 mit der Feststellung, wir reden die ganze Zeit über das Scheitern heutzutage. Das Scheitern scheint so ein bisschen in Mode zu kommen. Am Beginn des 21. Jahrhunderts, schreibt er, scheint große Teile der in Kreativberufen Tätigen interessiert zu sein, eine neue positive Perspektive auf das Scheitern zu gewinnen. Der Anlass liegt nahe, immer mehr gut ausgebildete Leute drohen zu scheitern in Gestalt von Prekariat, permanentem Praktikum, Volontariat etc. Was hat es damit also auf sich, dieses Scheitern? Das Scheitern soll heute als etwas Positives angenommen werden. Es soll dieses Tabu verlieren, dass man sagt, oh je, du bist gescheitert. Nein, so wie es immer heißt in den USA, da kann der Gescheiterte einfach immer wieder aufstehen und nach einem Karriereknick neu durchstarten, anders als in Deutschland oder Europa, wo einem das ewig haften bleiben wird. Aber die USA feiern dann einen solchen Mann oder eine Frau, die wieder aufsteht und nach einem großen Knick, nachdem sie das große Tal durchschritten hat, dann doch wieder als Stehaufmännchen die Karriere oder im Persönlichen wieder ihr Glück findet. Aber ich finde eine Passage hier so wunderbar bei Pfaller. Und zwar entwickelt er da den Gedanken, Scheitern, ist das nicht auch ein Privileg? Also, wir haben da diese Leute in Kreativberufen, sagt er, die scheitern ständig. Und ja, die Mittelschicht hier in der westlichen Welt, die gleitet immer mehr ab in Armut. Wir lesen es in den Romanen von Houellebecq, das liegt ja sehr deutlich da. Natürlich, Frankreich ist davon heftiger betroffen, vielleicht als Deutschland. Aber die USA ja noch viel heftiger, was Trump dann 2016 ausgedrückt hat. Also, wir scheitern immer mehr im Westen, aber sogar das ist noch ein Privileg, was uns emporhebt im Vergleich mit dem Rest der Welt. Ich lese mal diese Passage vor. Dem Scheitern eine Faszination anzudichten, zeugt von einem Missverständnis, von einem Ironieverlust und nicht unbedingt von der Klugheit im Umgang mit dem Elend spätkapitalistischer Verhältnisse. Abgesehen davon, dass der größte und massivste Teil dieses Elends Menschen betrifft, die wohl kaum als Gescheiterte bezeichnet werden können, da sie, anders als die schlecht bezahlten Kulturarbeiter in den reichsten Ländern, nicht bloß ein Ziel verfehlen, sondern aufgrund ihrer elenden Lage niemals auch nur in die Nähe eines solchen Ziels gelangten. Scheitern lässt sich somit soziologisch als Phänomen oberer Mittelschichten im Weltmaßstab beschreiben, die immerhin das Privileg von Aussichten besitzen, wenn auch nicht immer das noch seltenere Privileg ihrer Verwirklichung. Das finde ich einen starken Part hier. Also darüber muss man erstmal nachdenken. Ja, den Leuten in der dritten Welt, denen geht es schlecht, aber selbst wenn es uns hier schlecht geht, können wir uns immer noch als Gescheiterte erleben, die ein Ziel verfehlen. Also wir studieren etwas und stellen dann fest, oh, da gibt es gar keine Berufe für mich, ich bin hier gescheitert. Die typische Geschichte der Philosoph als Taxifahrer. Aber immerhin hatte dieser Philosoph ja dann noch ein Ziel und hat sich gedacht, okay, irgendwie komme ich im Journalismus vielleicht unter, in einem Medienbetrieb. Ja, das ist so die Klasse der Medienschaffenden und Kulturarbeiter, die Pfaller hier erwähnt. Aber okay, das Ziel verfehlt man dann, wird Taxifahrer oder man verfehlt es, indem man halt an der Uni endlos von einem Halbjahresvertrag zum nächsten Halbjahresvertrag sich hangelt. Dann merkt man auch so langsam vielleicht, wenn man in die 30er kommt, dass man damit aufs falsche Pferd gesetzt hat und keine Familie jemals so ernähren kann. Und das ist dann aber ein Scheitern. Immerhin gab es da ja noch ein Ziel. Ja, das hat man irgendwann mal in weiter Ferne wahrgenommen, hat es dann halt nicht erreicht, aber immerhin, es ist das Privileg, dass wir immerhin noch ein Ziel verfehlen können. Also das Ziel als solches ist schon was wert, unabhängig davon, ob wir es dann erreichen oder ob wir daran scheitern, daran unser Ziel zu erreichen. Der nächste Punkt von Faller hier ist auch interessant. Was ist also die Lösung bei so vielen Gescheiterten, jetzt wieder auf die westlichen Industrieländer blickend? Ein Diskurs, also das Reden darüber soll helfen. Und da sagt er, ja, das Reden macht aus einem ein Subjekt. Also, was einem mehr oder weniger zufällig widerfahren sein mag, wird jetzt zur intimen Essenz. Das Subjekt, ja, ich glaube, da können wir auch an Zizek anschließen, das Subjekt, das kreist immer um diese intime Essenz, egal ob es dann so ist, dass die reine Leere ist, wie Zizek sagt, diese Essenz im Inneren des Subjekts, egal, da ist nichts, aber trotzdem das Subjekt braucht diese Essenz. Und vielleicht hatten wir vor so eine Situation, man macht mal ein paar homosexuelle Erfahrungen, aber jetzt in dieser Kultur nach 1968, sagt Pfaller, da soll alles, auch das Sexuelle vor allem, ausgedrückt werden, es soll darüber gesprochen werden, eine Geständniskultur entsteht. Und dadurch werden diese, wird man da schon zum Homosexuellen, allein durch ein paar homosexuelle Erfahrungen, wo man sagen kann, okay, ja, das waren halt irgendwelche Abenteuer, aber das heißt ja nicht, dass die Person dann wirklich homosexuell sein muss, wenn sie einfach viel öfter heterosexuelle Erfahrungen gemacht hat und sich viel mehr damit eigentlich wohlfühlt. Ein kleiner Karriereknick macht schon eine gescheiterte und so weiter. Die Benennung und Bekanntmachung eines Unglücks führt nicht zu seiner Verallgemeinerung, sondern zur Vereinzelung. Das macht Pfaller deutlich am Beispiel des Privatfernsehens, wenn wir da die Leute sehen, die von Hartz IV leben, die so unkultiviert sind, dann blicken wir auf die herunter und sagen eben nicht, ach, guck mal, da müsste man ja was tun, das betrifft uns ja irgendwie alle, sondern es ist so ein schwarzes Schaf, das da hingestellt wird und dass man dann lächerlich machen kann. Freud hat ja noch von so einer Schiefheilung gesprochen, also im Einzelnen hat der Mensch vielleicht so ein paar krumme Macken und Psychosen, Probleme, aber im Gegensatz zum heutigen Vorgehen, zur heutigen Situation mit den Privatfernsehkanälen und den ganzen Reality-TV-Shows gab es da die Schiefheilung, das heißt, das Unglück des Einzelnen wurde dann aufgehoben in der Gesellschaft. Also die Religion als Beispiel, was für den Einzelnen einfach nur Spinnerei wäre, so an Gott zu glauben, an ein überirdisches Wesen, das wird dann aufgehoben, weil es halt gesellschaftliche Tradition ist. Und das ist eine Schiefheilung, weil klar, wir heilen damit etwas, aber es ist ein bisschen schief, weil eigentlich wird damit die Krankheit ja nur auf die höhere Ebene übertragen. Also jetzt glaubt halt die ganze Gesellschaft an Gott. Aber das ist dann die Heilung, weil das Individuum sich da nicht mehr so komisch vorkommen muss und sagen kann, ah ja, es ist ein Problem, das alle betrifft und nicht nur mich als Einzelnen. Gut, damit haben wir hier schon das erste Unterkapitel abgehandelt, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wirklich Trump betrifft. Pfaller kritisiert hier also eine Grundstimmung in unserer Gesellschaft, die er kennzeichnet oder die er beschreibt als metaphysische Philosophie, also Metaphysik gegen Materialismus. Das ist das Grundthema, was Pfaller hier setzt, wobei er für den Materialismus eintritt. Und Metaphysik, das ist eine Haltung, die geht davon aus, dass diese Welt grundschlecht ist. In dieser Welt muss also alles Gute mit Notwendigkeit scheitern, sagt Pfaller. Oder das ist die Haltung der Metaphysik. Und dann kann man den Schluss natürlich umdrehen und sagen, okay, wenn etwas scheitert, dann ist es eben darum schon das Gute. Das ist eine billige Umkehrung, aber wird um einen hohen Preis erkauft, sagt Pfaller, weil jetzt verschwinden ja alle Unterschiede und Kriterien, die die Welt bereithält. Es wird schwieriger, das Klügere und Bessere vom ganz Dummen und von vornherein Aussichtslosen zu unterscheiden, was allerdings nötig wäre, um beim nächsten Mal Erfolg zu haben. Das heißt also, durch die Umkehrung, dass wir sagen, wenn wir scheitern, dann sind wir ja schon gut, dann können wir halt gar nicht mehr unterscheiden, ja, was soll jetzt eigentlich gut und was böse sein, weil das ist natürlich ein ziemlich schwammiges Kriterium und kann man auf alles anwenden. Und jede Sache könnte man irgendwie als gescheitert bezeichnen. Die Lösung auf Erfolg wird nun grundsätzlich verzichtet. das ist ein starkes Stück. Jetzt geht man also dazu über zu sagen, ja, okay, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wünschenswert, was man da immer so anstrebt. Ja, dieser Erfolg, den man sich ausgemalt hat, das ist eine Geste, die Pfahl als Beuteverzicht beschreibt. Man verzichtet auf eine Beute, auf etwas, was eigentlich einen Wert hätte und was eigentlich der Inhalt der Kämpfe ist. Das Ziel aller Kämpfe, gewisse Kämpfe finden statt in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Es ist eine Raubtiergesellschaft, kann man sagen. Aber nicht nur im Einzelnen, in der Wirtschaft muss man sich individuell behaupten in seinem Beruf. Nein, auch auf politischer Ebene, auf kultureller Ebene, in der Kunst finden Kämpfe statt. Aber hier wird von vornherein gesagt, nein, auf Erfolg können wir doch eigentlich ganz verzichten. Und jetzt der entscheidende Satz. Alles Mächtige oder Gewaltige erscheint umgekehrt dafür von vornherein verdächtig oder faschistoid. Obwohl es das Mittel und die Beute aller Kämpfe ist, verwechselt man sie nun leicht mit dem Feind und beginnt sie ebenso abzulehnen wie diesen. Man lehnt also die Beute genauso ab wie Feind, weil Trump so mächtig und so gut aussieht und so dominiert die Debattenbühne. Müssen wir ihn ablehnen und sagen, er ist schon faschistoid. Also das trägt faschistische Züge, was er da macht. Und die Beute, okay, auf die verzichten wir dann vielleicht. Die Präsidentschaft, die Hillary noch angestrebt hat. Vielleicht ist ja auch ganz gut, dass jetzt Trump regiert. Ja, wir sehen Corona, das wäre dann ansonsten ja nur den Demokraten in die Schuhe geschoben worden, wenn es jetzt einen demokratischen Präsidenten oder Präsidentin geben würde. So kann man das ungefähr interpretieren. Man muss sich also reinhalten von jedem Anflug von klarer Zielstellung oder resoluter Umsetzung. Denn jeglicher Sieg, jede Machteroberung kann nur als Einbruch instrumenteller Vernunft, als Trübung und Verrat an einer auf immer negativ zu haltenden Utopie erscheinen. Okay, was hier gesagt wird, ist ja, instrumentelle Vernunft heißt so etwas wie Sozialdemokratie, würde ich sagen. Ja? Dass man sagt, wir finden hier jedes Mal nochmal einen faulen Kompromiss mit der CDU und finden doch wieder eine Ausrede, warum es besser ist zu regieren, als endlich mal in die Opposition zu gehen. Und sowas im Fall der SPD ist es also wirklich eine instrumentelle Vernunft, also einfach eine Verlogenheit, wo gesagt wird, ja, wir wollen diese Macht und da wird irgendeine Ausrede gesucht. Aber das wird jetzt verallgemeinert und einfach jede Machteroberung oder jede klare Zielvorstellung wird so gebrandmarkt als, ach ja, das ist ja wie das, was die SPD macht. Ne? Also das ist ja genauso instrumentell, einfach nur auf das Ziel hingerichtet, dass man jetzt die Macht haben will und die Regierungsämter und die Schlüssel von dem Dienstwagen. Es geht dann im Anschluss noch um Narzissmus, aber über Trump sagt uns das vielleicht nicht mehr so viel. Und deshalb glaube ich, war es an dieser Stelle auch schon genug von Pfaller. Aber das ist interessant, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, auf den Abschnitt über Narzissmus. Wichtig ist erstmal nur, diese Begriffe sich klar zu machen. Beuteverzicht. Ja? Als ich das erste Mal gelesen habe, da hat es mir schon so eingeleuchtet, weil es auch etwas ist, wo ich mich wiedererkannt habe und sagen konnte, ja, das sehe ich auch in mir selber, diese Geste zu sagen, okay, es war aber gar nicht, die Beute ist ja gar nicht so erstrebenswert, ach komm. Wie Hans das mal im Aufwachen-Podcast ausdrückte, mit der alten Legende vom Fuchs und den sauren Trauben, der Fuchs wandert da so über die Wiesen und sieht ein paar Trauben und würde die gern essen. Und dann merkt er aber, ach, die hängen ja zu hoch, da komme ich gar nicht hin. Und sagt sich dann, okay, die Trauben sind sowieso sauer. Also diese Trauben, die würden mir gar nicht schmecken, selbst wenn ich hinkommen würde. Und das ist der Beuteverzicht. In dem Moment sagt der Fuchs, nee, also ich würde auf die Beute verzichten, selbst wenn ich sie erreichen könnte. Ja, es ist von vornherein gar nicht erstrebenswert. Diese Trauben da, nee, die sind sauer, es ist klar, die sind verdorben. Ja, das war ein sehr guter Moment von Hans im Aufwachen-Podcast. Aber hier will ich nochmal als letztes von Pfaller einen Abschnitt vorlesen, weil es auch zum Podcasten passt. Man kann sich jetzt ja auch sagen, okay, das ist aber ganz schön rüde, hier so eine Meinung über Trump zu verbreiten. Aber ja, das tut mir leid, aber das Grundproblem in der Podcasterwelt ist doch, jemand muss zum Mikrofon greifen und muss sich so angreifbar machen. Faller drückt das hier so aus. Alles Feste, Werkorientierte, Unveränderliche wird aus narzisstischer Perspektive grundsätzlich verabscheut. Man freut sich nur, solange die Dinge noch verändert und alle Betrachter zu Produzenten werden können. Dabei wird jedoch übersehen, dass jemand die Position des Autors einnehmen muss, um vielleicht auch einmal mehr sagen zu können, als er will oder als ihm bewusst ist. Dass es feststehende Texte braucht, um sie auch gegen den Strich lesen zu können. Und dass jemand die Position eines kritischen Lesers einnehmen muss, um genau das zu tun, sie gegen den Strich lesen. Das fand ich nur sehr eindrucksvoll. Ja, es ist wirklich so, ein Buch, ein geschriebener Text oder auch ein veröffentlichter Podcast löst das nicht dadurch bereits einen gewissen Widerwillen im Betrachter aus, dass man sagt, oh, da steht aber was fest. Wie kann es sein, dass sich der Autor da so festgelegt hat, wo wir doch wissen, dass die Wahrheit da gar nicht zu finden ist im Festen, sondern nur im Veränderlichen. Alles bewegt sich und ist im Fluss. Alles ist im Fluss, ja. Ich habe diese These eines griechischen Philosophen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, habe ich nur mal so geäußert gegenüber meinem Bruder und er meinte dann, ja, es stimmt doch, das kann man auf alles beziehen, alles ist im Fluss. Das ist eine wahrhaft moderne Sichtweise. Und deshalb, ja, macht man sich immer angreifbar, wenn man podcastet oder irgendein Werk schafft. Weil es ist dann ja fest und steht einfach so da, ist der Kritik ausgesetzt und dann kann man sich daran abarbeiten. Aber genau das ist ja notwendig. Und ansonsten wäre es ziemlich schwierig, überhaupt noch sich irgendwie zu verständigen oder sich auszutauschen über unterschiedliche Meinungen. Gut, das ist jetzt aber schon wieder fast eine halbe Stunde rum und ich bin noch nicht mal am Anfang dieses Podcasts, weil ich wollte heute eigentlich einsteigen, auch mit fremden Clips. Aus dem Aufwachen-Podcast habe ich entschieden, mein Dogma doch abzulegen, dass es hier keine fremden Clips geben soll. Ehrlich gesagt war das auch nur der Faulheit geschuldet, weil mir das alles zu kompliziert schien, aber es ist doch gar nicht so kompliziert, wenn man sich damit beschäftigt. Also ich musste mir hier für meinen Mac nur noch irgend so eine Software installieren und dann flutscht das auch, dass man hier einen Clip von YouTube einspielen kann direkt und das auch gleichzeitig hört, weil sonst wäre es auch ein bisschen blöd, wenn ich den Clip nicht hören würde und dann darüber reden müsste, was da jetzt gesagt wurde. Aber ich glaube, es sollte alles so passen jetzt und wir wollen uns den Aufwachen-Podcast 154 eben den am Tag oder ein paar Tage vor der US-Wahl 2016 anhören. Da gibt es wirklich einige interessante Stellen und wir werden sicher noch nicht mal zu der Stelle kommen, wo Thilo und Stefan ihre Aussagen machen, wen sie wählen würden, weil, nee, da habe ich mir zu viel vorgenommen und dann müssen wir halt später nochmal darauf zurückkommen. Ja, aber dann wollen wir auch gleich mal einsteigen, aber ein kleinen Punkt noch vorweg, weil ich da die Klammer schließen will zu diesem Gedicht vorher von Houellebecq. Da ist dieses Unglück, nicht herauszukönnen aus sich selbst, nicht mehr zu sein, als man ist. Und ich hatte nur den Gedanken, dass ein Staatsbürger wie Trump einem auch diese Selbsterzählung erleichtert. Also es ist auch die Funktion so eines Staatsmannes, dass er Sinn stiftet und dass er da an der Spitze eines Staates steht und allein dadurch die Struktur verleiht. Also fast so wie, dass die Sonne jeden Tag aufgeht, ist ja auch, dass die USA einen Präsidenten hat und dieser Präsident muss einfach nur da sein. Trump bietet sich einfach nur als leere Hülle an. Und klar, das könnte auch jeder andere, aber Ja, nee, das könnte eben nicht jeder andere, sage ich. Niemand kann das so wie Trump. Also, mir geht es darum, wenn man in den Spiegel schaut und einfach sich überlegt, mein Leben ist nicht genug. Das ist irgendwie, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, kann man natürlich auf solche depressiven Gedanken kommen. Dann ist tatsächlich ein Gegenmittel dafür, dass es eben solche festen Strukturen gibt wie Staaten und dass an ihrer Spitze ein Präsident steht, der zumindest noch mal eine feste Form liefert und so eine gewisse Sicherheit. Ach ja, wenn Trump da ist, dann hat doch alles seinen Sinn. Okay, aber vielleicht habe ich dieses Argument auch schon letztes Mal gemacht. Aber ich fand es nur so einleuchtend. Jetzt wollen wir aber wirklich zu den Clips kommen von Thilo und Stefan. Da steigen wir ein. Wir sehen jetzt ein oder hören ein Werbevideo von Donald Trump vor der Wahl 2016, das im Kontrast steht zu Hillarys Video, was davor gespielt wurde im Aufwachen-Podcast, wo Hillary einfach auf die grundlegende Bösartigkeit von Trump verweist und wie er zu Frauen ungerecht gewesen sei oder sogar vergewaltigt haben soll. Es ging nur um Trump in Hillarys Clip. Jetzt kommt aber Trumps Clip, wo es wirklich um eine Vision geht und wo ich wirklich sage, ja, das schließt sich an das, was ich davor gesagt habe. Da ist so eine große Sinnerzählung und das erleichtert jedem Einzelnen morgens das Aufstehen. Okay, diese Vision sollte man auch dann in den nächsten 4 Jahren mit der Semantik füllen, also da wirklich was reinlegen in die Worte. Dass Trump das nicht geschafft hat, ist ja ein anderer Punkt. Aber hören wir einfach mal rein in diesen Wahlkampfclip.
Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again.
I'm Donald Trump and I approve this message.
Ja, ich fand das sehr stark, muss ich sagen.
Das ist wirklich ein starker Clip.
Ja, das war stark und ergreifend, vor allem wenn man die Bilder auch noch dazu sieht. Da haben wir eine Halle gesehen voller Trump-Supporter am Ende, als er dann gesagt hat, the only force strong enough to stop them is you. Und alle dachten ja, er sagt, is me. Ja, das war doch so die kognitive Erwartung aus heutiger Sicht. Der egomane Trump, der sagt, nur ich kann das Establishment stoppen. Aber nein, er sagt, you, only you can stop them. Und diese Menschenmassen da, kleine Kinder, die von ihren Eltern auf den Händen getragen werden, das war einfach ergreifend, muss ich sagen. Und an dieser Stelle kann man halt sagen, ja, vielleicht hätte ich mich auch selbst für Hillary begeistern können, wenn sie wenigstens eine eigene Botschaft gesetzt hätte oder ja, diesen Drang wenigstens verspürt hätte. selbst was kundzutun und ein solches Werbevideo zu bauen, statt nur ein Video zu bauen, wo sie sich zusammengeschnipselt hat, die größten Skandale von Trump. Das scheint mir dann halt nicht so überzeugend. Vor allem, wie überzeugt ist sie von sich selbst, dass sie wirklich Präsidentin werden will und sollte, wenn sie da nichts zu sagen hat. Es ist an dieser Stelle angebracht, mal auf Nietzsche zurückzukommen, den ich ja schon angekündigt hatte, aber den haben wir dann übergangen im letzten Podcast. Das sollte nicht so sein. Nietzsche ist wichtig und gerade in diesem Clip, dem nicht gespielten von Clinton und dem gerade gehörten von Trump, zeigt sich, was Nietzsche meint mit der Differenz zwischen der Sklavenmoral und der Herrenmoral. Das klingt hart aus heutiger Sicht, aber bleiben wir einfach bei diesen Begriffen. Sklavenmoral ist also die Moral aus Sicht von Clinton. Die vorherrschende Moral zu unserer Zeit, heute in der modernen Zeit, schon Nietzsche hat das vor 150 Jahren so konstatiert. Ja, die Sklavenmoral ist auf dem Vormarsch. Die Herrenmoral ist die alte aristokratische Moral, wo es tatsächlich noch Herren gab, also in einem vordemokratischen Zeitalter, und wo sich die Herren einfach so als gut bezeichnen konnten und dann in Abgrenzung dazu auch noch das Schlechte definiert. Aber dieses Schlechte, der Gegensatz zu den Herren, das hat nichts so sehr Herabwürdigendes. Also Nietzsche, der Philologe, der Sprachwissenschaftler, macht sich hier zuerst mal auf die Suche in der Sprache. Im Griechischen und im Deutschen stellt er fest, dass sich solche Begriffe entwickelt haben, wie schlechter Dings und schlecht Weg, was so viel heißt wie einfach. Schlecht, schlicht. Also der schlechte Mann ist einfach der schlichte, der einfache Mann. Der Mann des Volkes im Gegensatz zum Aristokraten, der über den Dingen steht und sich selbst als gut definiert. Dieser Gute ist also gar nicht so, ist überhaupt nicht so, dass er hinabblickt oder den schlichten Mann verachtet. Nein, er hat sogar eher so ein bisschen Mitleid und sagt, ach ja, es ist ja auch nur Zufall mit der Geburt, ne, dass ich so weit oben stehe und so gut bin und er da so weit unten. Und der Gute, der Aristokrat, der sagt sich auch einfach, ja, was ist gut, was soll gut sein? Einfach alles, was ich an mir selber so sehe, was so meine Eigenschaften sind, das ist gut. Und in Abgrenzung davon definiert er dann den Schlechten. Also der Aristokrat geht erstmal von sich aus und setzt sich als den Urgrund der Welt, sagt, ich bin und ich bin gut und per Definition kann ich ja gar nichts Schlechtes an mir haben, weil das Schlechte ist nur ein Begriff, der dann in Abgrenzung zu mir entsteht. Jetzt gibt es aber einen Sklavenaufstand in der Moral. Das hat Nietzsche ja so sehr bemängelt. Ha. Das Ressentiment wird schöpferisch und gebiert Werte. Das meint er dann damit, es werden also jetzt auch die Sklaven so tüchtig und schaffen ihre eigene Moral. Aber anders als die Herren gehen sie nicht von sich selber aus und sagen erstmal, ich bin gut, sondern die Sklaven sagen, die haben ein Ressentiment, wie Nietzsche hier schreibt. Also Ressentiment, was ist das? So ein Groll, ein Ärger, ein tief sitzender Hass, könnte man fast sagen. Ja. Einfach etwas, das man nicht verzeihen kann und eine grundlegende Abneigung. Und man trägt dieses Ressentiment in sich immer weiter und immer weiter fort. Das ist die Sklavenmoral, die erstmal sagt, der Herr, die Herren, die Aristokraten, die haben uns so Böses angetan und darum sind sie auf ewig böse. Und im Gegensatz zu diesem Bösen erfindet man dann auch noch den Guten, also sich selbst. Aber es ist eben der umgekehrte Weg wie bei der Herrenmoral. Man fängt erstmal beim anderen an und setzt ihn als grundlegend böse. Und dann geht man dazu über zu sagen, okay, als Gegensatz dazu muss es auch noch den Guten geben. Ich lese mal ein bisschen vor. Während alle vornehme Moral aus einem triumphierenden Ja-Sagen zu sich selber herauswächst, sagt die Sklavenmoral von vornherein Nein zu einem Außerhalb, zu einem Anders, zu einem Nicht-Selbst. Und dies Nein ist ihre schöpferische Tat. Die Sklavenmoral bedarf, um zu entstehen, immer zuerst einer Gegen- und Außenwelt. Sie bedarf äußere Reize, um überhaupt zu agieren. Ihre Aktion ist von Grund aus Reaktion. Also, die Aktion, dass man Werte setzt, ist immer schon eine Reaktion. Wir sehen es bei Trump. Die Aktion zu sagen, ich bin doch so gut als Hillary Clinton, ich bin doch eigentlich gut genug, um gewählt zu werden. Diese Aktion ist eigentlich immer schon eine Reaktion auf Trump, weil man ja nur sagt, ja, also da steht halt dieser böse Mann im Raum. Es steht im Raum, dass er Präsident wird. Und da brauchen wir doch eine Reaktion auf diese Bösartigkeit. Es steckt aber noch viel mehr hier drin. Ich bleibe nur mal bei dem 10. Kapitel von der Genealogie der Moral, diesem Werk von Nietzsche. Was ist jetzt also aber mit dem Herr los, der da so herabblickt auf den schlichten Mann? Ja, auch der blickt hinab, aber er fälscht das Bild seines Gegners nicht so sehr, wie es umgekehrt der Sklave fälscht. Der Sklave macht den Herrn zum absolut Bösen und verzerrt sein Bild. Das ist nur noch so ein Zerrbild aus dieser Ohnmacht heraus. Es ist der Hass, der klar aus der Ohnmacht erwächst. Wenn man so ohnmächtig ist, dann muss man vielleicht einfach so sagen, ja, der andere, auch wenn man dadurch sein Bild verfälscht, ist er einfach grundlegend böse. Aber der Aristokrat, der schaut hinab auf das schlichte Volk, aber da schreibt Nietzsche, in seinem Blick ist zu viel Nachlässigkeit, zu viel Leichtnehmen, Wegblicken und Ungeduld mit eingemischt, selbst zu viel eigenes Frohgefühl, als dass er imstande wäre, das Objekt zum eigentlichen Zerrbild und Scheusal umzuwandeln. Also, der schlichte Mann wird gar nicht so sehr zum Scheusal gewandelt, weil da so viel Leichtnehmen drin ist in der Überlegenheit des Herrn. Bei Trump, okay, er hat auch seine wüsten Ausfälle und Beleidigungen, aber trotzdem in seiner Art, wie er auf der Bühne steht und spricht, ist auch einfach so viel Leichtigkeit und so viel Gefallen an der eigenen Stärke, dass man sagen kann, ja, er hat es auch gar nicht nötig, eigentlich hätte er es auch gar nicht nötig, sich so über seine Gegner herzumachen, weil er kann ja nur so auf sie herabblicken. Und ich finde schon, es ist ja auch der Fall mit diesem Slogan Sleepy Joe, da schwingt doch auch berechtigtes Mitleid mit dem alten Opa Biden mit, dass er jetzt diese Ochsentour mitmachen muss und ja, diesen Wahlkampf als Präsident und dann wirklich Präsident zu werden, wo er doch eigentlich schon so alt ist und schläfrig und einfach nur noch seinen Ruhestand genießen möchte. Also da schwingt schon das so als Nuance mit, dass Trump ja gar nicht böse ist, gegen Biden anzutreten. Aber ja, was kann man machen? Trump ist halt viel vitaler, ist halt viel frischer. Ne? Die Wohlgeborenen fühlten sich eben als die Glücklichen, schreibt Nietzsche. Sie hatten ihr Glück nicht erst durch einen Blick auf ihre Feinde künstlich zu konstruieren, unter Umständen einzureden, einzulügen, wie es Menschen des Ressentiments zu tun pflegen. Und ebenfalls wussten sie als volle mit Kraft überladene, folglich notwendig aktive Menschen von dem Glück, das Handeln nicht abzutrennen. Das Tätigsein wird bei ihnen mit Notwendigkeit ins Glück hineingerechnet. So, das, sagt Nietzsche also über die Aristokraten, für die ist Glück immer auch ein Tätigsein. Für die gibt es kein Glück, das so im reinen Ausruhen bestehen würde. Aber umgekehrt dazu bei den Sklaven. Bei denen steht der Begriff Glück sagt Nietzsche hier, steht für Narkose, Betäubung, Ruhe, Frieden, Sabbat, Gemütsausspannung und Gliederstrecken. Kurz, das Glück tritt hier in einem passiven Modus auf. Jetzt kommen wir aber noch zu einer Reihe von positiven Eigenschaften. Was macht den Herrn also so viel besser? Was sind wirklich seine positiven Eigenschaften, die er sich selber andichtet oder gibt? Da ist etwa, schreibt Nietzsche, die vollkommene Funktionssicherheit der regulierenden, unbewussten Instinkte oder selbst eine gewisse Unklugheit, das tapfere drauf losgehen, sei es auf die Gefahr, sei es auf den Feind oder jene schwärmerische Plötzlichkeit von Zorn, Liebe, Ehrfurcht, Dankbarkeit und Rache, an der sich zu allen Zeiten die vornehmen Seelen wiedererkannt haben. So, da sehen wir also auch so eine ganze Reihe an Gefühlen, Gefühlsausbrüchen, die laut Nietzsche charakteristisch sind für den vornehmen Menschen. Hingegen der Sklave, der liebt die Schlupfwinkel, Schleichwege, Hintertüren. Alles Versteckte mutet ihn als seine Welt, seine Sicherheit an. Er versteht sich auf das Schweigen, das Nichtvergessen, das Warten, das Vorläufige sich verkleinern, sich demütigen. Und dann schreibt Nietzsche noch, dass die Sklaven darum auch klüger sein werden als die Herren, weil sie es eben verstehen müssen, sich so zu verstecken, verstellen, und dadurch werden sie nach und nach klüger. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, dass Klugheit auch so etwas ist, was man sich nur aneignet, wenn man es nötig hat. Und vielleicht deshalb kommt es immer wieder zu großen Umstürzen, Revolutionen, weil die Herrscher es einfach nicht nötig haben, klug zu sein. Die haben ja schon ihre Macht und mit den Jahren werden sie träge. Wozu sollen sie noch sich groß Gedanken machen? Ja, es gibt ja nichts, was sie wirklich gefährden würde. Die Ohnmächtigen, aber die müssen nachdenken und müssen so eine Art Klugheit entwickeln, um sich überhaupt zur Wehr setzen können gegen die Mächtigen. Aber noch ein interessanter Aspekt hier, was den Herren Menschen, den Herren kennzeichnet. Seine Feinde, seine Unfälle, seine Untaten selbst nicht lange ernst nehmen können. Das ist das Zeichen starker, voller Naturen, in denen ein Überschuss plastischer, nachbildender, ausheilender, auch vergessenmachender Kraft ist. Ein solcher Mensch schüttelt ihm viel Gewürm mit einem Ruck von sich, das sich bei anderen eingräbt. Hier allein ist auch das möglich, gesetzt, dass es überhaupt auf Erden möglich ist, die eigentliche Liebe zu seinen Feinden. Wie viel Ehrfurcht vor seinen Feinden hat ein vornehmer Mensch? Er verlangt ja seinen Feind für sich als seine Auszeichnung. Er hält keinen anderen Feind aus als einen solchen, an dem nichts zu verachten und sehr viel zu ehren ist. Genau. Das ist also der Feind für den vornehmen Menschen, im Gegensatz zum Sklaven, der den Feind eben als den absolut Bösen konstruiert. Aber was ist mit Trump und Putin? Ist nicht Trumps Respekt für Putin genauso, wie Nietzsche hier beschreibt? Er hält ja gar keinen anderen Feind aus als Putin. Nämlich nur einen solchen Feind, an dem nichts zu verachten und sehr viel zu ehren ist. Und die Demokraten, die dann so Jagd auf Russland machen und hetzen und davon reden, dass Trump sich hier verbrüdert mit Putin, die sind eben gefangen in dieser Sklavenmoral und müssen ihren Gegner, ja, in dem Fall egal ob Trump, ob Putin, sie müssen ihn zum absolut Bösen stilisieren und so verzerren. Und das ist ihre wirkliche schöpferische Tat. Nur dadurch gebären sie Werte, wie Nietzsche sagt. Dadurch erschafft man Werte und weiß, was gut und böse ist. Das war jetzt aber das Ende dieses Kapitels von Nietzsche. Und ja, fürs Erste reicht das ja mal, hoffentlich. Aber, liebe Hörer, wenn ihr da hungrig geworden seid auf Nietzsche, da kann ich sicher noch abhelfen in den nächsten Folgen. Wobei ich will da nicht zu viel versprechen. Es sind so viele Themen, so viele Philosophen vor allem. Ja. So viele Philosophen, die hier noch behandelt werden müssen. Und wir haben erst einen Clip geschaut aus dem Aufwachen-Podcast, aber es sollten mindestens noch 2 oder 3 dazukommen. Huch, es ist aber auch schon wieder spät geworden, ja. Ja, den nächsten Clip, dann wird das aber auch der letzte sein, weil ich jetzt schon so ausgelaugt bin. Den nächsten Clip habe ich mal übertitelt mit Stefan denkt nach. Weil in der Einleitung sagt er noch extra, dass er sich bei seinem nächsten Punkt noch nicht ganz sicher ist und selber nochmal drüber nachdenken muss. Das finde ich eine starke Aussage. Und ich finde vor allem auch seine Aussagen hier inhaltlich stark. Also hören wir mal rein, was Stefans 7. Punkt zur US-Präsidentenwahl 2016 war.
Jedenfalls, wenn es stimmt, dass Trump so irre ist, ja, der, wie wir eben auch beim NDR-Chefredakteur gehört haben, es problematisch ist, dass er den Finger am Abzug der Atombombe hat, ja. Oder in dem Clip hier eben wurde ja genauso gesagt, Trumps Lieblingsspruch ist Fire und wir wollen ihm jetzt Atomwaffen geben? Das geht ja wohl nicht. Also wenn es wirklich stimmt, ja, dass Trump ein Trottel ist, der es nur mit Trotteln zu tun hat, dem man psychisch nicht trauen kann und überhaupt, der völlig vermurkst ist. Was sagt das jetzt wirklich über das System, wenn so einer sich so durchsetzt? Also wenn so einer auf 46% Unterstützung in der Wählergunst kommt, ja. Auch wenn noch jemand mit 48 daneben steht, das ist ja dann erstmal egal. Aber wenn das alles stimmt, was man über Trump sagt, dann ist wirklich gute Nacht Zivilisation, ja. Und dann aber nicht nur in Amerika, weil das ist dann auch vorbildhaft für Deutschland. Das sehen wir schon an Seehofer und so, ja, der wirklich eine politische Niederlage nach der anderen einfährt, also Mütterrente, was weiß ich, das Verkehrszeug, Maut und den ganzen Kram, ja, und dann mit so einem Theater wieder so auf angesehene Posten kommt, zumindest zeitweise. Was ist das dann für ein Theater, ja, über das wir uns hier so beklagen? Naja, ich habe jetzt noch einen so einen großen Satz, bei dem ich glaube, dass er am richtigsten ist von allen, die über Trump so auf kürzesten Wege gesagt werden. Ich glaube, Trumps Wahlversprechen, das ihm am Ende so mächtig gemacht hat, ist, dass er einfach den Leuten gesagt hat, ich kenne eure Angst, nicht aus eigener Erfahrung, aber ich kann sie gut nachvollziehen. Und diese Angst bringe ich jetzt auch zu denen, die das bisher nicht, die das gar nicht kennen, so existenzielle Angst zu haben. Und warum sollt ihr nicht einfach mal ein amerikanischer Banker, ja, so ein Durchschnitts-Wall Street-Banker mit, was weiß ich, $250,000 Boni oder so, warum sollte der nicht mal genauso Angst um seine Familie, Zukunft und unser Land haben, wie 150 Millionen Amerikaner, um die sich keiner mehr kümmert, ja? Er hat die gleiche Angst rüber transportiert. Und das sieht man auch so ein bisschen, wenn Gauck sich da eben äußert und sagt, oh, ich mache mir echt Sorgen um einen Präsidenten Trump, ja? Ich glaube, ja, Gauck, du machst dir halt echte Sorgen, ja? Das sind jetzt echte Sorgen, die du hast. Und kannst du mal sehen, wie das so ist, wenn man echte Sorgen hat. Das war Trumps großes Versprechen. Und ich rate jedem dazu, Abstand zu nehmen von dem, was Philipp Banse in der Lage der Nation als Vortrag vorgeführt hat. Als er nämlich meinte, das ist der wichtigste Vortrag zum Dings und hier sieht man mal eine und dann hat so eine Frau eine Dreiviertelstunde lang über Framing gesprochen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Idee von Stefan. Trump als derjenige, der die Angst transportiert, und sie in eine andere Klasse transportiert, das heißt in die Klasse der Besitzenden, der Herrscher, der Banker aus New York, die jetzt plötzlich auch eine reale Angst haben müssen, wo doch sonst eigentlich immer egal war, ob Demokraten oder Republikaner gerade im Weißen Haus oder im Kongress die Kontrolle haben. Also sonst galt doch immer, man gibt einfach jedem Kandidaten, egal von welcher Seite, genug Spenden im Wahlkampf und dann hat man am Ende seine Gunst sicher und kann sich immer bei ihm ein Ohr leihen für die Anliegen, die man da so hat als Wall Street oder große andere Lobbyinteressen. Aber jetzt gibt es so eine Angst, man weiß nicht, wie es weitergeht, man weiß nicht, was macht Trump, meint er das wirklich ernst? Okay, damals hätte man ja denken können, der meint das wirklich ernst, dass er den Sumpf an Berufspolitikern, da austrocknen will in Washington und dass er da die ganzen Lobbyvertreter rausschmeißen wird. Und ja, dass er einfach so durchregiert, ohne auf die Interessen der oberen Klassen zu schauen. Das war natürlich nicht so, aber egal. Diese Angst zu transportieren war Trumps Leistung. Und für mich kann ich halt sagen, okay, nicht so sehr Angst, ich bin wirtschaftlich ganz gut abgesichert. Nee, aber was ich vielleicht fühle, ist so eine gewisse Hoffnungslosigkeit oder nicht verstanden zu werden. Wenn ich mich so intensiv mit der Wirtschaftskrise in der EU beschäftige, immer flaspig, lese fleißig und dann aber das Gefühl habe in Diskussionen, dass man einfach nicht durchdringen kann und vielleicht auch die eigenen Erklärungen zu mangelhaft sind, aber eigentlich gibt es da auch so einen Widerstand und es ist so eine Ohnmacht, die man dann spürt, zu sehen, es gibt kein Interesse, es wird kein Verständnis, kein tieferes Verständnis für solche Themen geben. Und darum ist die Lage ziemlich hoffnungslos. Das war schon 2015 bei der Griechenland-Krise mein Fazit. Diese Hoffnungslosigkeit also zu spüren und zu transportieren, dass man die Welt nicht mehr versteht und nicht mehr weiß, warum handeln diese Leute so, wie die handeln, so wie ich mich gefragt habe, warum machen die das, dass die Griechenland immer weiter ausbluten lassen? Oder okay, vielleicht der Schäuble findet das einfach gut, das ist sein Plan, aber warum lassen sich die Bevölkerung in Europa das so gefallen? Sowohl die im Süden, die Griechen und Spanier, die so eine Behandlung über sich ergehen lassen, aber auch die Deutschen, die das weiter mitmachen und sich so aufhetzen lassen gegen die bösen Südeuropäer, die zu faul sind. Das ist nur mein persönlicher Blick, aber auch so etwas, wo ich sage, ja, diese Leute in den Medienhäusern, die Elite, die sollte hier wirklich auch mal so eine Ausweglosigkeit spüren und spüren, dass sie die Welt einfach nicht mehr verstehen, einfach nicht mehr verstehen, wie es sein kann, dass jetzt 46% Trump wählen. Jetzt geht es aber weiter in dem Clip, da erzählt Stefan von dieser Framing-Expertin, die auf der Bühne stand und die gemeint hat, die Trump-Wähler, die sind halt, ja, die sind halt so einfach gestrickt, die werden durch sprachliche Bilder, durch geschicktes Framing, ja, so, musst du halt überlegen, wie sprichst, welche Metapher verwendet man genau. Es ist dumm, sagt Stefan, aber er macht hier trotzdem nochmal einen wichtigen Punkt. Also das kann keine Erklärung sein, das Framing. Aber warum kann das keine Erklärung sein, dass die Trump-Wähler da einfach nur auf ihn reingefallen sind und er einfach solche sprachlichen Tricks verwendet hat und hier und da und dann setzt sich da so eine Wirkung im Gang im Gehirn von den Trump-Wählern, dass sie gar nicht mehr widerstehen können und einfach sagen, ah, auch wenn er keine politischen Inhalte hat, was er doch hatte, trotzdem, diese Sprachbilder sind einfach so wirkmächtig und die Trump-Wähler sind dann wie in Trance und machen ihr Kreuzchen. Aber Stefan erklärt hier nochmal ein bisschen weiter. Hören wir uns das an.
Elaboriert auf Psyche abzustellen und irgendwie auch nur den kleinsten Hinweis zu machen, die Leute wählen Trump, weil sie dumm sind, weil dann kann man alles vergessen. Klüger werden die Menschen nämlich nie. Weder die, die Trump wählen, noch sonst irgendwen. Also wenn man einfach nur als Diagnose hat, die Leute sind dumm, dann gibt's gar keine Rettung, weil Klugheit absolut keine Alternative ist, ja. Auch wenn jetzt, vielleicht kriege ich Kommentare, dass dieser IQ, wenn man ihn über Zeit misst, über Jahrzehnte immer weiter steigt, das kann, was weiß ich, woran das liegt, aber Psychologie ist in diesen politischen Auseinandersetzungen kein guter Weg. Es sei denn, man möchte sich einfach nur auf die Seite der Klügeren wissen, ja, und einfach nur sagen, ich habe es erkannt, das sind die Dummen.
Das ist ja der Umkehrschluss, den ich ja jetzt raushöre, ohne die Podcast-Folge von Lage der Nation gehört zu haben, aber einfach nur, okay, dann sind die Hillary-Wähler die Rationalen, ja.
Also ja, genau.
Du kannst auch Argumente bringen und die sind wahrscheinlich genauso richtig, wie dumm man sein muss für Hillary Clinton gestimmt zu haben und auch für sie zu stimmen. Dafür gibt es ebenso Argumente.
Ja, also es ist ein großer, großer Trugschluss. Das sage ich nicht nur, weil die Soziologen sich sowieso schwer tun mit Psychologen, aber ich habe ja auch eine Psychologin als Ehefrau zu Hause und so, ja. Also ich traue mir dann doch wieder ein paar Argumente zu, aber zu sagen, Leute haben ein gewisses psychisches Unvermögen und machen deswegen irgendwas, das kann man für kleines Fehlverhalten akzeptieren, aber daraus kann man nicht so ein politisches Phänomen ableiten. Das, die Ursachen liegt woanders. Das hat dann, es ist auch immer problematisch, wenn man dann irgendwie sagt, naja, der Trump, der ist ja nur so stark, weil er irgendwelche Sprachbilder verwendet. Und dann klammert man die Wirklichkeit irgendwie aus, ja. Ich meine, jedes Mal, auch wenn die ARD oder das ZDF irgendwo auf dem Lande ist, in Ohio oder so, oder? Den Film, den wir beim letzten Mal gesehen haben. Die Leute, die dann als Protagonisten reden, haben keine Zähne im Mund. Ja, die haben das Defizit nicht im Gehirn oder so, sondern die haben das ganz materiell. Man kann es nachsehen bei denen, ja. Man kann sich das erzählen lassen. Das ist nicht einfach nur, die haben so ein falsches Sprachbild, die wurden falsch geframed oder so, ja. Das ist ein großer Trugschluss. Also man darf solche Sachen, wenn man die gut findet, wenn man da irgendwie sagt, oh, das ist ein Vortrag, den müsst ihr euch unbedingt anhören, kurz die Handbremse einlegen, ja, und mal eine eigene Reflexion nachschieben und nicht einfach nur sich erzählen lassen, ja, Framing und so, ja, mit Framing kann man jetzt große Weltgeschichte erklären. Nee.
Ich finde es auch mal problematisch, oder ich lehne das eigentlich ab, immer diese Wählerbeschimpfung, ja, weil ja. Das ist ja nichts anderes, ja, die dummen Menschen, die ihn wählen.
Ja, aber das steckt da drin, genau.
Natürlich gibt es dumme Menschen und natürlich gibt es Menschen, die aus falschen Gründen ihn wählen, aber dafür sollten wir sie ja nicht ihnen die Schuld geben, sondern sie sind ein Symptom und wir sollten an den Ursachen uns ranmachen und die große Aufgabe kann da nur Bildung bedeuten.
Gut, also das Argument am Schluss fand ich jetzt von Thilo ein bisschen zu unterkomplex, die Bildung soll die Lösung sein, aber egal, das war eine extrem interessante Passage hier von dem Aufwachen-Podcast. Die Wähler werden so beschimpft und ja, wo stehen wir eigentlich 4 Jahre später? Also damals habe ich bei Thilo und Stefan auch rausgehört, so ein Verständnis für die Trump-Wähler, dass man sagt, ja, gut, wenn halt die Gegenkandidatin Hillary ist, die auch viele Skandale an der Backe hat und nicht unbedingt vertrauenswürdig erscheint. Ja, vielleicht kann man dann ja auch Trump wählen, gerade aus inhaltlichen Gründen, aus all dem, was er da anspricht mit der Handelspolitik etc. Also, Thilo sagte ja, es gibt vielleicht Leute, die ihn aus den falschen Gründen wählen, also weil sie vielleicht wirklich Rassisten sind und in ihm da einen Verbündeten sehen. Aber dann gibt es ja im Umkehrschluss genauso Leute, die ihn aus richtigen Gründen wählen. Aber was ist jetzt 4 Jahre später? Also jetzt wurde halt Biden aufgestellt, wo ich sage, ist das wirklich eine Verbesserung zu Hillary? Weil, ja, also im Nachhinein muss ich auch mein eigenes Bild von Hillary kritisch sehen und sagen, vielleicht habe ich mich da auch zu sehr reingesteigert in ihr, das absolut Böse zu sehen. Aber wenn ich mir jetzt Biden anschaue, dann ist das, es scheint mir so leblos, so eine Marionette. Es tut mir leid, aber es... Da ist doch nichts zu erwarten irgendwie. Und ja, von dem her die Frage, wo stehen wir dann heute, 4 Jahre später? Was hat sich da so großartig geändert, dass jetzt irgendwie die Wählerbeschimpfung doch nicht mehr ganz so von der Hand zu weisen ist? Oder egal. Ich bin hier schon ziemlich am Ende meiner Kräfte und ich weiß nicht, ob ich das hier noch länger machen sollte. Ah ja, und hier habe ich auch schon den passenden Schlusspunkt gefunden. Natürlich ein Gedicht von Welbeck. Also, was verkörpert Trump? Die Ablehnung des Liberalismus oder Neoliberalismus? Er steht für dieses Symptom, das uns zeigt, da ist was schiefgelaufen in der Gesellschaft. Das hat so doch nicht geklappt mit dem freien Markt und so weiter. Es gibt da eine Kleptokratie, wie Bernie Sanders sagen würde. Eine Klasse an Reichen, die sich immer weiter und weiter bedient und gar nicht mehr genug kriegen kann. Es geht ja gar nicht mehr darum, ihre materiellen Interessen zu befriedigen, sondern einfach die reine Gier. Der reine Raubzug hat so eine Anziehungskraft und hat in dem Moment einfach ist ja nicht mehr verzichtbar für diese Herrscherklasse. Und Trump ist das Symptom, dass hier die Mittelschicht, die verarmende Mittelschicht sich wehrt. Okay, vielleicht kann man das dann doch widerlegen mit Blick auf die Erhebungen, wer denn wirklich Trump gewählt hat, ja, dann waren es doch die Reichen. Ist alles klar, ja. Aber das ist nicht wirklich der Punkt. Der Punkt ist ja, dass es trotzdem diese ärmeren Wähler gab in Michigan und so weiter, wo Trump damals gewonnen hat. Dass es wirklich diese Leute gab, die sich von der Globalisierung... Okay, da kann nur eine Plattitüde folgen. Aber das ist egal, weil ich habe ja dieses Gedicht von Welbeck und das sollte doch viel besser ausdrücken, wofür oder wogegen Trump hier kämpft. Letztes Bollwerk gegen den Liberalismus. Wir lehnen die liberale Ideologie ab, denn sie ist unfähig, einen Sinn aufzuzeigen, einen Weg zur Versöhnung des Individuums mit seinesgleichen in einer Gemeinschaft, die man als menschlich bezeichnen könnte. Außerdem ist das Ziel, das sie sich gesetzt hat, ohnehin ein völlig anderes. Wir lehnen die liberale Ideologie ab im Namen der Enzyklika von Leo dem 13. über die soziale Mission des Evangeliums und in demselben Geist wie die Propheten des Altertums, die Fluch und Verderben auf Jerusalem herabbeschworen. Und Jerusalem fiel, und um wieder aufzustehen, hat es nicht weniger als 4000 Jahre gebraucht. Indiskutabel und verbürgt ist, dass sich jedes menschliche Vorhaben immer stärker unter rein ökonomischen Kriterien beurteilt sieht, unter ausschließlich numerischen Kriterien auf Datenträger speicherbar. Dies kann nicht hingenommen werden, und wir müssen dafür kämpfen, die Ökonomie zu beaufsichtigen, sie gewissen Kriterien zu unterstellen, die ich ethisch zu nennen wagen möchte. Gut, das Gedicht geht dann noch weiter, aber dieser Teil reicht ja schon einmal. Welbeck lehnt also die liberale Ideologie ab. Und was sagt er da? Denn sie ist unfähig, einen Weg zur Versöhnung zu zeigen. Und überhaupt, sie ist unfähig, also diese Suppe, die neoliberale Suppe, in der wir da schwimmen, die letzten Jahrzehnte, das ist ja völlig ungeeignet, sagt er, um irgendeine Art von menschlicher Gemeinschaft zu erzeugen. Also ein Weg zur Versöhnung des Individuums mit seinesgleichen ist hier nicht mehr so einfach möglich, weil das Individuum sich ja nur als Marktteilnehmer sieht und als jemand, der seine eigenen Profite maximieren sollte. Und dann kommt aber hier noch dieser Satz: Außerdem ist das Ziel, das sich die liberale Ideologie gesetzt hat, ein völlig anderes. Ein anderes Ziel also als eine Gemeinschaft von gleichen Menschen zu schaffen. Ist logisch, weil worauf es abzielt, ist ja nicht die Gemeinschaft, sondern das Individuum. Das Individuum soll sich irgendwie abgrenzen zu anderen Individuen und daraus seine Stärke beziehen, aus dem ewigen Kampf, aus der Konkurrenz. Das ist also das Ziel, das sie sich gesetzt hat. Das ist klar auch ein ethisches Ziel, ja. Du kannst so glücklich werden, wenn du bestehst im ewigen Konkurrenzkampf. Aber ich sage einfach, nee, das ist kein tragfähiges Modell für unsere Gesellschaften, egal ob in Europa oder in den USA. Und Trump ist, ob man es will oder nicht, auf jeden Fall ein Kämpfer gegen diese liberale Ideologie. Vielleicht hat er versagt, vielleicht habe ich versagt mit meiner Trump-Interpretation. Aber das wird dann weiter zu diskutieren sein in weiteren Podcasts. Ja. Das kann man gar nicht anders klären als podcastend. So zumindest ist meine Auffassung von der Welt, weil der Aufwachen-Podcast, ja, das war ja auch ein wichtiger Schritt für mich, um meine eigene Sicht auf die Welt zu finden und meine Medienkompetenz zu schärfen. Daher sage ich hier, auch wenn für heute mal Schluss ist, mit dem Podcast an sich ist noch lange nicht Schluss. Ich hoffe da auf weitere interessante Themen und Auseinandersetzungen. Ja, wenn das Ganze mal veröffentlicht ist, dann gibt es vielleicht auch ein bisschen Kritik und Widerspruch, was mich doch freuen würde. Wenn das den einen oder anderen schockiert, dann kann ich nur sagen, dass das auch beabsichtigt war. Ja. Aber jetzt will ich euch mal entlassen und meine Glieder werden auch schon ganz schwer. Ich möchte eigentlich wirklich am liebsten ins Bett sinken. Völlig ausgelaugt von dieser Kernerarbeit. Ja. So kommt es mir jedenfalls vor. Und dann bedanke ich mich für alle, die bei allen, die jetzt selbst noch dran sind, wo ich die Folge nur so ausklingen lasse. Und sage einfach, ja, vielen Dank und gute Nacht, bis zum nächsten Mal.